Okay. Also, Sie waren weder Lieutenant, noch haben Sie einen Sturmangriff auf den kleinen Mann geleitet. Ach ja, und Sie sind nicht auf Ravenwood gestorben. Sollte ich den Rest von dem Zeug glauben? Der Mann, der hinter mir im Kino gesessen hatte, war Jimmy Callahan, ein Verbrecher von New Columbia, der hoffte, er könnte sich einen Namen machen, indem er vor Ort das Spionagespiel spielte. Manchmal ließ mich mein erster Eindruck im Stich, aber ich war mir ziemlich sicher, dass Callahan ein Dreckskerl und ein Arschloch war. Immerhin konnte ich mich leidlich darauf verlassen, dass er lieferte, solange ich der Höchstbietende war. Callahan und zwei seiner Kumpane waren mit mir in ein Straßencafé gegangen und wir hatten uns einen Ecktisch auf einer Terrasse mit Ausblick auf einen schicken Stadtteil gesucht.
»Wissen Sie, Harris, da sieht man mal wieder, man kann niemandem mehr vertrauen. Ich meine, da gibt es einen Film, bei dem die Leute sich kuschelig und patriotisch fühlen sollen, und was erzählen Sie mir? Alles ist ein Haufen Lügen. Nichts ist so passiert, wie die es darstellen.«
Eine Reihe Büsche bildete eine hüfthohe Mauer, die den Rand der Terrasse säumte. Kleine grüne Vögel, die nicht größer waren als eine Kinderfaust, schossen zwischen den Blättern herum. Unter uns ergoss sich ein stetiger Strom Fußgänger über die Bürgersteige, die an Bekleidungsgeschäften, Banken und Restaurants vorbeiführten. Der Arbeitstag ging gerade zu Ende. Männer in Anzügen und Frauen in Kleidern warteten an Kreuzungen, spähten in Schaufenster und schlenderten schließlich zum nächsten Bahnhof. Jetzt, da ich Callahan persönlich kennenlernte, schien er mir ein Luftikus zu sein, der versuchte, sich einen Namen zu machen. Er hatte eine bedrohliche Ausstrahlung, das musste ich ihm lassen. Seine muskulöse Brust und Schultern füllten sein T-Shirt vollkommen aus. Die Muskeln seiner Arme dehnten den Stoff der Ärmel. Doch Callahan hatte das sanfte und äußerst gepflegte Gesicht eines Weicheis. Er hatte Pausbacken und die Haut war glatt. Sein braunes Haar hatte er mit blonden Strähnchen marmoriert.
»Ich höre, haben Sie Informationen über ein paar ziemlich dicke Fische?«
sagte ich und versuchte ihm Respekt zu erweisen, den er sich nicht erarbeitet hatte.
»Dicke Fische?« fragte Callahan. »Ja, ich denke, man kann sie als dicke Fische bezeichnen.« »Woher wissen wir, dass wir ihnen trauen können?« fragte ich. »Ich stehe zu meinem Wort«, sagte Callahan und drehte sich um.
Er lächelte die beiden hinter ihm sitzenden Männer an und die erwiderten das Lächeln. Ich nahm an, dass es sich um seine Leibwächter handelte, obwohl ich spürte, dass ihre Beziehung über die reine Schutzfunktion hinausging. Die anderen beiden sahen nicht so groß oder stark aus wie Callahan. Ich fragte mich, ob sie vielleicht seine jüngeren Brüder waren. Trotz der barschen Art, mit der er sie behandelte, schien eine Art Zuneigung in seiner Stimme zu liegen.
»Ich nehme an, der Grund, warum Sie mir vertrauen sollten, ist der, dass ich habe, was Sie wollen«, sagte Callahan, und seine Handlanger kicherten. »Der einzige Grund, warum wir uns unterhalten, ist der, dass ich Informationen habe und Sie Geld. Habe ich recht?«
Er machte eine Pause, damit ich seinen reichhaltigen Sinn für Humor ausreichend würdigen konnte. Ich sagte nichts und nickte auch nicht. Kurz darauf fuhr er fort.
»Ein aufmerksamer Kerl wie ich, mit unbeschränktem Zugang zu Informationen. Ich nehme an, Sie können das Risiko mit mir eingehen.« »Solange Ihre Freunde in D.C. eine unerschöpfliche Brieftasche haben, Harris, und ich gute Informationen, ist das hier die beste Romanze der Welt.«
Callahan sprach in Superlativen. Alles war das Größte, Schönste oder Beste. Er ging mir auf die Nerven, aber ich würde mich mit ihm abgeben, solange sich seine Hinweise als stichhaltig erwiesen. Eine Kellnerin trat an unseren Tisch.
»Haben Sie schon gewählt?«
Sie wandte sich zuerst an mich.
»Haben Sie irgendetwas von der Erde?« unterbrach Callahan.
Die Kellnerin lächelte. Kunden bezahlten normalerweise doppelt so viel Geld für Speisen mit Zutaten, die auf der Erde gewachsen waren. Außerweltliche Produkte schmeckten genauso gut, aber es hatte etwas Nubistisches, Erdprodukte zu verlangen.
»Wir haben erst gestern eine Lieferung erhalten«, sagte sie. »Die Salatbar bietet heute Abend nur Erdprodukte. Oh, und wir haben eine Lieferung Erdenbräubiere bekommen.«
Callahan dachte darüber nach. Seine kleinen dunklen Augen glitzerten im Sonnenlicht des späten Nachmittags. Er strich mit einem Finger über seine rechte Wange.
»Es ist noch zu früh fürs Abendessen. Ich sage Ihnen was. Warum machen Sie mir nicht einen kleinen Salat und bringen mir eine Flasche Ihres besten Erdenbräus?«
Die Kellnerin wandte sich einem von Callahans Schlägern zu.
»Ich nehme ein Bier.«
Callahan wandte sich um und schaute den Mann finster an.
»Tee, bitte«, sagte der und klang enttäuscht.
Der andere Schläger bestellte dasselbe. Die Kellnerin wandte sich mir zu und lächelte.
Was darf ich Ihnen bringen?
Nichts, danke, sagte ich und trank einen Schluck Wasser.
Also schön, sagte Callan und nickte zustimmend. Werden wir heute handelseinig? Ich hoffe, Sie sind nicht den ganzen Weg hergereist, um sich selbst im Kino anzusehen. Wissen Sie, was ich meine?
Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und schlürfte mein Wasser. Eine steife Abendbrise wehte über die Terrasse und fegte Speisekarten von einigen Tischen herunter. Jenseits des Marktplatzes ging die Sonne allmählich hinter den Häusern unter. Der Verkehr staute sich auf einer Kreuzung unter uns und die Straße sah wie ein Parkplatz aus.
»Sie haben uns bisher ein paar gute Tipps geliefert«, sagte ich. »Nichts Großartiges, aber gut genug. Ein paar rangniedrige Agenten.«
Callan setzte ein breites, wissendes Lächeln auf.
»Habt ihr das gehört, Jungs? Ich habe Ihnen bisher ein paar gute Tipps gegeben.«
Er nickte mit seinem Kopf, als stimme er sich selbst zu. Sie nickten und lachten.
»Sind alle Klone so einsilbig? Oder ist das nur Ihre Eigenart?«
fragte Callan. Er strich sein Haar mit der rechten Hand glatt, beugte sich vor und rieb seine Handflächen aneinander.
»Ich sag Ihnen was, Harris. Ich bin genau wie dieses Restaurant. Ich habe eine Speisekarte. Wissen Sie, was ich meine? Wenn Sie außenweltliches Zeug essen wollen, werden wir Ihnen das billig servieren. Wenn Sie rangniedrige Agenten wollen, gebe ich sie Ihnen. Die sind, was wert? $1,000 pro Nase?«
Die Kellnerin kehrte mit Callans Salat zurück. Callan schwieg, bis sie wieder weg war und stopfte sich eine Gabelladung Grünzeug in den Mund.
»Auf der Erde gewachsenes schmeckt immer noch am besten«,
sagte er durch ein Kopfsalatbündel hindurch.
»Ist einfach verflucht gut. Also, reden wir von dicken Fischen. Was ist Crawley wert? Was kriege ich für einen dicken Fisch wie Amos Crawley?«
Ich täuschte Gleichgültigkeit vor. Amos Crawley war jemand, an dem ich ein ganz persönliches Interesse hatte. Er war ein ehemaliger General der VU Army und hatte mich zweimal fast getötet. Erst schickte er eine Bande Terroristen los, um einen Marinestützpunkt am Arsch der Welt anzugreifen, und dann hetzte er mir einen unfähigen Attentäter auf den Hals, um mit mir für meine Rolle bei der Rettung dieses Stützpunkts abzurechnen.
»Crawley?«, fragte ich. »Der könnte etwa 100 Riesen wert sein. Vorausgesetzt, Ihre Informationen stimmen.«
100 Riesen«, echote Callan,
und sein Kopf hüpfte ständig auf und nieder.
»Das gefällt mir. Die Rechnung geht auf. Ja, kleiner Fisch, $1,000. Crawley ist 100-mal wichtiger, also 100-mal mehr Kohle wert. Ja, gefällt mir.«
Die Unterhaltung schien sinnlos. Ich glaubte nicht, dass Callan wirklich Informationen über Crawley hatte. Der Kerl war ein Großmaul, sonst nicht.
»Und was ist mit Yoshi Yamashiro? Ist der was wert?«
»Ich kenne einige Gruppierungen, die Interesse haben könnten«, sagte ich.
Yamashiro war der ehemalige Gouverneur von Assacree. Ich persönlich hatte nichts gegen den Mann, aber das Justizministerium war nicht sonderlich erbaut von ihm. Als Yamashiro Gouverneur von Assacree wurde, erbte er einen Planeten mit einer großen Bevölkerung japanischer Abstammung. Da die Territorien ein großer galaktischer Schmelztiegel sein sollten, war die ethnisch reine Bevölkerung Assacrees einigen Senatoren in Washington, D.C. ein Dorn im Auge. Die Situation eskalierte, als eine Mehrheit Bürger von Assacree dafür stimmte, Japanisch als offizielle Amtssprache einzuführen und den Planeten in Shin Nippon umzubenennen. Der Senat beschuldigte Yamashiro und sein Kabinett der Volksverhetzung und entsandte die Navy, um das Kriegsrecht zu verhängen. Kurz darauf verschwanden Yamashiro und die meisten der Japaner von dem Planeten.
»Und was bekomme ich für Warren A?«
Warren A. war Warren Atkins. Das At in Morgott war die Abkürzung für Atkins, benannt nach Warren Atkins' berühmtem Vater, Morgan Atkins.
»Ambitioniert«, sagte ich. »Uns zu Atkins zu führen, würde sie zum Millionär machen. Natürlich hängt alles von der Qualität Ihrer Informationen ab.«
»Dann lassen Sie uns über den Hauptpreis reden, Harris.«
Callan macht eine Pause und trank sein Bier aus.
»Was, wenn ich Ihnen den größten aller Fische verschaffe? Was, wenn ich Sie zur galaktischen Zentralflotte führe?«